Das heißt, Verletzungsprävention ist quasi so wichtig, um quasi stetig trainieren zu können. Weil irgendwann, wenn du irgendwie nicht sauber trainierst, wirst du später in dem Gelenk Probleme bekommen.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut.
Muskelaufbau ist längst mehr als nur ein Fitnessziel. Er ist einer der unterschätztesten Gesundheitsstrategien unserer Zeit. Und trotzdem halten sich hartnäckige Mythen, die uns eher ausbremsen als voranbringen. Torben König ist Personal Trainer und Experte für effizientes Training und gezielte Supplementierung. Auf seinem Instagram-Kanal zeigt er, wie man mit klaren Prinzipien messbare Ergebnisse erzielt, ohne Hype, ohne Bullshit. Er arbeitet mit ambitionierten Menschen, die wenig Zeit haben, aber viel erreichen wollen. Und genau das macht seinen Ansatz so relevant. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Torben König.
Moin, vielen Dank.
Mensch, Torben, wir sitzen hier zugegebenermaßen in nicht so longevity-gerechter prallen Sonne in Griechenland im Dias Cove und es ist ein paradiesischer Ausblick. Also man muss sagen, es gibt ja schlimmere Podcast-Studios als dieses, oder?
Ja, ist nicht schlecht, kann man sich dran gewöhnen.
Sag mal, Torben, wie wichtig sind denn deine Sonntage für deinen persönlichen Muskelaufbau?
Meine Sonntage? Also, ja, für den Muskelaufbau mache ich da in der Regel nichts. Das ist eigentlich so ein Tag, wo ich morgens probiere, immer Paddle spielen zu gehen.
Oh, jeden Tag? Jeden
Sonntag? Ja, das ist schon so ein, bei mir ist der spätere Sonntag immer, also wo ich Training gebe, aber der Vormittag quasi gehört quasi mir und da probiere ich morgens Paddle zu spielen und dann meiner Freundin frühstücken zu gehen und dann anschließend kommt die Arbeit. Von daher ist da Krafttraining weniger der Fall.
Na, aber klingt auf jeden Fall nach einer sehr guten Routine. Wir wollen heute über das Thema Fitnessmythen hier sprechen und ich muss dir wirklich sagen, im Dias Cove ist ja das beste Gym überhaupt. Warst du schon drin?
Ja, ich war heute Morgen da.
Also es ist mein Lieblingshotel-Gym auf der Welt und trotz allem, ich gucke da ja immer gerne Leuten auch selbst beim Training zu, so nebenbei, wenn ich dann in den Pausen bin und selbst mir fallen ja immer einige Fehler so auf. Ja. Wie geht's dir so, wenn du so in so einem Gym dann bist? Bist du auch mal kurz davor zu sagen, mach das mal anders?
Sehr. Also ich frage mich immer, warum die Trainer da nicht hingehen. Es ist auf jeden Fall so, dass man sehr viele sieht, wo man auf jeden Fall Sachen optimieren kann.
Auf jeden Fall, ja. Wir wollen heute mal so ein bisschen über das Thema Fitnessmythen sprechen. Was würdest du sagen, ist eine der Fitnessmythen, die du, wenn du es könntest, am liebsten sofort streichen möchtest?
Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch so ein bisschen relativiert. Das war früher schon, glaube ich, eine größere Thematik, aber in meinen Augen wissen das immer noch zu wenige. Die in meinen Augen relevanteste Übung ist die Kniebeuge und von allen Übungen. Und da haben, glaube ich, immer noch recht viele die Wahrnehmung, dass die Knie nicht über die Fußspitze soll. Wenn man diesen Hinweis quasi folgt, wird man keine ganze Kniebeuge machen. Und das schafft Disbalancen. Bedeutet.
Aha. Das wusste ich auch noch nicht.
Okay, machst du Kniebeuge quasi wirklich nur, dass du... Du machst keine Kniebeugen. Ja, das ist die Übung, die, sagen wir mal, eigentlich die meisten Vorteile mit sich bringt.
Das ist ganz lustig. Wir hatten hier schon eine Folge mit Erik über das Thema Muskelaufbau. Und ja. Der sagte auch, wenn er nur eine Übung sagen dürfte, die man in Zukunft nur noch weitermachen dürfte, sagte er auch, das war dieses Lower Bar Back Squat sozusagen. So. Also quasi mit einer Langhantelstange hinten auf dem Rücken Kniebeugen machen. So. Und das war im Grunde eigentlich das, was er auch sagte, die effizienteste und wichtigste Übung überhaupt ist.
Unbedingt, weil du, also es gibt so verschiedene Sachen, die sich eigentlich nicht wegzudiskutieren lassen. Und das ist einmal kompletter Bewegungsradius des Gelenks. Und das ist eine Sache, die zum Beispiel bei der Kniebeuge nur möglich ist, wenn man mit den Knien deutlich über die Zehenspitzen geht. Ansonsten wirst du nicht quasi in die volle Beugung des Knies kommen, dass der Oberschenkel die Wade quasi abdeckt. So, wenn du darauf achtest, dass das Knie nicht über die Zehenspitze geht, wirst du nur mit dem Po nach hinten gehen. Und das ist der zweite Nachteil. Du willst bestenfalls bei der Kniebeuge, dass der Oberkörper möglichst aufrecht ist, sodass der untere Rücken in der quasi vertikalen Position von der Stange oder vom Gewicht ist. Umso weiter dein unterer Rücken quasi weggeht, und das ist, wenn du quasi wieder das Knie nicht rüberbringst, wird der Rücken verhältnismäßig hoch belastet. Und ja, das bringt halt, du schaffst plus auch muskuläre Disbalancen. Also wenn du jetzt nur dir das Kniegelenk mal anschaust, ist es so, dass du den inneren Oberschenkel nur von, oder sagen wir mal primär von 0 bis 90 Grad trainierst. Das heißt, von der vollen Beugung bis 90 Grad, da wo die meisten Leute rüber, also eigentlich nur runtergehen, und dann in den letzten 15 Grad in der Streckung wird der innere Oberschenkel trainiert. Bedeutet, die Leute, die quasi diesen Mythos quasi noch glauben, die trainieren nur den äußeren Oberschenkel, und das schafft eine große Disbalance zwischen inneren und äußerem quasi Muskel, was einfach
Probleme mit sich nach sich zieht, natürlich auch insbesondere. Also ich kenne das Problem tatsächlich als Läufer, dass wenn irgendwann dann der äußere Muskel zu stark trainiert ist, dass dann anfängt die Kniescheibe sich auch schief hochzuziehen. Also das ist tatsächlich eines der Probleme. Aber trotz allem witzig, also ich habe das bisher noch nie gehört und wundere mich immer, dass ich nicht so tief runterkomme bei meinen Kniebeugen, wie ich gerne möchte.
Ja.
Und also wenn ich mal welche mache. Aber das war ja tatsächlich so, über solange ich denken kann, eigentlich immer so, da so bloß nicht über die Knie Zehenspitzen, und stell dir vor, du würdest dich auf einen virtuellen Stuhl setzen. So war ja im Grunde genommen eigentlich immer so die Ansage, wie man Kniebeugen machen sollte. Ja. So, woher kommt denn das?
Das sind ja einfach so Mythen, die sich, das sind ja gewisse Mythen einfach, die sich rumtreiben. Und also ich kann dir nicht sagen, woher das kommt. Ich glaube auch, es fühlt sich erstmal intuitiv nicht richtig an, die Knie aktiv nach vorne zu drücken. So, es ist aber einfach, plus da ist ein weiterer Mythos, ist da nicht zu viel Druck auf dem Kniegelenk? So, und ja, es ist mehr Druck auf dem Kniegelenk, aber es ist irrelevant, und dann, wenn die Ausführung richtig ist. Und das ist die nächste Thematik. Wenn man mal schaut, wie Leute die Übung ausführen, ist das Tempo sehr, sehr entscheidend. Das ist quasi, was auch sehr viele nicht beachten. So, es gibt ja quasi 4 Bewegungsmuster bei jeder Übung. Heißt, nehmen wir mal jetzt nur die Kniebeuge. Die erste Zahl, oder der, das, ich gehe immer vom Ablassen oder fange immer beim Ablassen an. Das heißt, Ablassen, wie lange lässt du ab, wie lange bleibst du unten, wie schnell gehst du hoch und wie lange bleibst du oben. So, und die erste Zahl oder die erste, ne, das Ablassen ist das Relevanteste überhaupt für, sagen wir, Verletzungsprävention, weil du dort immer das Gewicht kontrollierst. Die meisten achten nicht auf die Exzentrik. Das heißt, wenn man jetzt mal schaut, wie machst du Bankdrücken, die meisten fliegen runter und drücken das irgendwie so hoch. Wenn du das Gewicht aber sehr langsam kontrollierst, hast du einmal den großen Vorteil, dass dir das Gewicht nicht ins Gelenk schießt. Und das Zweite ist, in der Exzentrik hast du das höchste Kraftentwicklungspotenzial. Das heißt, das wird einfach von den meisten einfach gar nicht benutzt. Die meisten, weil es natürlich leichter ist, schnell runterzugehen und sich dann irgendwie rauszudrücken, aber das Potenzial in der Exzentrik wird, also ich sehe es kaum bis gar nicht im öffentlichen Studio. Das ist so, würde ich auch sagen, das ist so ein bisschen meine Special Waffe, weil die einfach keiner nutzt, habe ich das Gefühl.
Ja.
Die aber einfach so logisch ist.
Du hast gesagt 4 Zyklen. So, das war die erste sozusagen.
Nee. Also jede Übung besteht aus 4 Bewegungsmustern. Das heißt, du gehst runter, das ist 1. Wie lange bleibst du unten in der Position? Wie lange gehst du hoch?
Ja.
Und wie lange bleibst du oben? Das sind diese 4.
Das meinst du mit den 4?
So kannst du, genau.
Und dann sagst du, der Schlüssel, der im Wachstum liegt da.
Der Schlüssel liegt in der Exzentrik, auf das Ablassen. Das ist quasi die entscheidendste Position.
Ich habe ja mir eine Frage aufgestellt. Viele Menschen trainieren regelmäßig, aber sehen trotzdem keine Veränderung. Würdest du sagen, dass das einer der Gründe ist, oder gibt es noch mehr?
Das ist, sagen wir mal, ein wichtiger Faktor. Der zweite ist natürlich, wie strukturierst du deinen Trainingsplan? Also wenn du jetzt von 0 kommst, ist es relativ egal, was du machst, weil von 0 auf schaffst du immer eine Entwicklung. Und die meisten machen ja dieses, was weiß ich, Bankdrücken, 3x12 Wiederholung.
Ja.
Ist der Klassiker.
So.
Oder irgendwie zwischen 8 und 12 Wiederholungen ist ja der Klassiker, was die meisten.
Ich habe immer gelernt, 3x10.
Genau, 3x10, 4x8, irgendwie sowas in diese. So. Und das ist auch, wo du von 0 auf ein gewisses Level kommt jeder. So. Aber dann ist man relativ schnell limitiert, weil du quasi mit diesem Programm irgendwann an ein Plateau kommst, und wenn du dann quasi keine neuen irgendwie Veränderungen schaffst, wirst du auch keine neuen Reize quasi setzen können, um dich quasi entwickeln zu können. Und das ist quasi das Entscheidende. Du musst quasi immer natürlich bestenfalls kleine, stetige, strukturierte Reize setzen, um dich quasi auch stetig zu entwickeln. So, und das ist das eine, ne? Das heißt, du musst auch mal in anderen Wiederholungsbereichen arbeiten. Und dann sind halt Faktoren wie Bewegungsausführung. Wenn du wirklich den kompletten Weg gehst, ist es sehr, sehr hilfreich. Ne? Wenn du gewisse Disbalancen schaffst, heißt, du gehst nur den halben Weg bei der Kniebeuge, wirst du früher oder später Probleme bekommen, was dich auch wieder aus der Bahn werfen wird. Das heißt, Verletzungsprävention ist quasi so wichtig, um quasi stetig trainieren zu können. Weil irgendwann, wenn du irgendwie nicht sauber trainierst, wirst du später, früher oder später in dem Gelenk Probleme bekommen. So, und das ist auf jeden Fall auch eine Sache. Das heißt, ja, es sind mehrere Sachen, die eine Rolle spielen, aber...
aber ich finde, wir können es ja schon mal einzeln mal aufgehen. Das heißt also, ich finde ja, das, was bei mir den größten Unterschied gemacht hat, ist genau das, was du ansprichst, nicht dieses 3x10, sondern, und ich finde das ganz witzig, das ist so ein, Arnold Schwarzenegger hat so zwei Lieblingsthemen, das in Sachen Training, sage ich nur. Das eine ist tatsächlich, dass er sagt, wenn du 10 Wiederholungen machst, dann darf die erste nicht so aussehen wie die 10. So, ja. Das heißt also, die 10. muss man schon sehen, dass du auch nicht 11 schaffen würdest. So, und das heißt also, er sagt eben halt, man muss dann eben halt auch wirklich so den Körper bis ins Maximale belasten.
Ja.
So. Da sehe ich irgendwie so einen gewissen Ja-Aber-Moment jetzt hier in deinem Gesicht oder interpretiere ich den falsch?
Ja, auf jeden Fall Ja-Aber. Du musst immer Kontext sehen. Ja. Heißt, wenn du jetzt, also ich trainiere und wie ich coache, arbeite ich quasi in Wellen. Ja. Das heißt, mal ist der Plan, letztendlich hast du immer das ist immer so wie so eine Waage, Muskelaufbau, Kraftentwicklung. Das sind letztendlich, die arbeiten zusammen, aber trotzdem kannst du den Fokus mehr auf Muskelaufbau beziehungsweise mehr auf Kraftentwicklung setzen. Muskelaufbau
ist das, was ich sehe?
Ist quasi das, was du, exakt, das, was du im Spiegel siehst, und das ist so, sagen wir mal, in dem Range 8-12 Wiederholungen. Und da geht es das, was Arnold quasi sagt, du musst quasi dort mehr in diese muskuläre Ermüdung gehen. Das heißt, ne, wenn du da wirklich den 10., 11., 12. Wiederholung rausquetscht, ist es sehr, sehr gut. Aber es ist so, dass der Muskel dann sehr, sehr schnell ermüdet. So, und das ist quasi in der Phase das ist für Muskelaufbau super hilfreich. In einer gewissen Phase, wenn du aber die Thematik Kraftentwicklung hast, spielt das Nervensystem eine große Rolle. Auch da hast du wieder, natürlich arbeitet es zusammen, aber du hast das muskuläre und das nervliche System. So, und wenn du dort quasi arbeitest, geht es vielmehr darum, quasi auch dein Nervensystem erstmal zu aktivieren, um letztendlich Kraftwerte zu schaffen, die letztendlich möglich sind. Wenn du jetzt da direkt, also da ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Kraftentwicklungsphase bin und 8 Sätze Kniebeuge mache. Also so, das ist vielleicht gleich die nächste Thematik. Also 8 Sätze, 4-2 Wiederholungen. Also Kraftentwicklung ist 6-1 Wiederholung in der Regel. Das heißt, alles, was über 6 Wiederholungen sind, bist du letztendlich von 6-8 bist du im Hybrid. Da arbeitest du Muskel- und Kraftentwicklung auf dem gleichen Level. Alles über 8 Wiederholungen ist mehr Muskelwachstum. Und Kraftentwicklung ist mehr, also ist bei 6-1 Wiederholungen. Und wenn du davon.
Warum sagst du 6-1? Also 1-6 könnte man auch.
Oder 6-1. Ja, das ist, weil ich ein bisschen, wenn ich jetzt zum Beispiel dir einen Plan geben würde und sage, Nils, 8 Sätze, 4-2 Wiederholung. 30% Gewichtsrange. Bedeutet, wenn du es jetzt schaffst, nehmen wir mal an, Bankdrücken, 100 Kilo zu drücken, vielleicht für 2 Wiederholungen, macht es nicht viel Sinn, quasi direkt mit 100 Kilo zu starten, weil dein Nervensystem noch gar nicht bereit dafür ist. So, aber du möchtest innerhalb der ersten 7 Sätze, weil der letzte Satz soll der schwerste Satz sein. So, und du möchtest nicht innerhalb der ersten 7 Sätze quasi dich so verausgaben, dass du muskulär ermüdest.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, was Arnold ja sagt, das musst du immer im Kontext sehen von, wenn du viele Wiederholungen machst, dann ermüdest du den Muskel, aber danach wird deine Leistungskurve abfallen. Wenn du aber, sagen wir, für Kraftentwicklung trainierst, musst du quasi eine steigende Leistungskurve haben. Das heißt, du musst am Anfang, sagen wir mal, Gewicht nehmen, was dich quasi beansprucht, aber dich nicht ermüdet. Ja. Das heißt, was sich Stück für Stück dein Nervensystem aktiviert auf diesen einen schweren Satz. Das heißt, nehmen wir jetzt nur mal das Beispiel Bankdrücken, 8 Sätze, 4 bis 2 Wiederholungen. Du schaffst 100 Kilo im letzten Satz für 2 Wiederholungen. Würdest du quasi mit 70% dieses Wertes quasi starten? Das heißt, du startest mit 70 Kilo für 4 Wiederholungen und dann gehst du in 4 Kilo Schritten hoch und 70 Kilo für 4 Wiederholungen schaffst du relativ easy. Da würdest du sogar 2 Wiederholungen mehr schaffen. Da würdest du auch 6 Wiederholungen schaffen. Das willst du aber bewusst nicht machen, um deine Muskeln quasi nicht zu ermüden, sondern das ist primär dafür da, dein Nervensystem zu aktivieren und zu wissen, ah, alles klar, jetzt geht's gleich los für den letzten schweren Satz. Und das ist für die Kraftentwicklung super entscheidend. Das heißt, muskuläre Ermüdung ist für ein gewisses Training super hilfreich, aber für ein gewisses Training, sagen wir mal, auf jeden Fall nicht hilfreich.
Okay, das heißt, also was ich zum Beispiel beim Bankdrücken, jetzt nur mal um das konkretes Beispiel zu machen, was ich immer mache, die Kilo der Stange sind 20 bei uns im Gym. Das heißt, wir haben 20 Kilo Eigengewicht. Das, was ich meistens immer mache, ist, dass ich am Anfang also 20 Wiederholungen mit dieser 20 Kilo Stange mache, um einfach mal so den Muskel sozusagen in Bewegungstemperatur zu bringen, sage ich mal sowas so. Sehe ich dein Gesicht schon wieder an? Nein.
Brauchst du nicht. Du brauchst nicht 20 Wiederholungen machen. Es macht Sinn, 4, 5, 6 Wiederholungen zu machen. Und es kommt immer darauf an, von wo kommst du und wo willst du hin. Wenn du jetzt extreme Kraftwerte hast, dann macht man auch nicht einen Warm-up-Satz, sondern machst du 2 Warm-up-Sätze. Okay. Oder so, dass du dann vielleicht genau das so ein bisschen vielleicht aufgeteilt hast. Du sagst, was sind deine Werte beim Bankdrücken?
Normalerweise würde ich jetzt, sag ich mal, je nachdem, ob schräg oder nicht schräg ist, sag ich mal, schräg schaffe ich ein bisschen weniger. Aber wenn ich jetzt so klassisch flach bin, dann würde ich jetzt so sagen, komfortabel fühle ich mich mit 70.
Ja.
Da schaffe ich dann meine 10 bis 12 Wiederholungen.
Ja.
So, und ich fühle mich deswegen mit, sag ich mal, 80, dann zum Beispiel, da schaffe ich wahrscheinlich die 2 bis 4 Sätze. Aber das Problem ist eben halt auch so, oder wenn mir da jetzt nicht ein Personal Trainer an der Seite steht, dass ich mich dann auch immer ein bisschen unwohl damit fühle.
Natürlich.
So. Aber nichtsdestotrotz, also ich versuche eigentlich immer, also für mich ist tatsächlich immer, ich fange mit der 20 Kilo meistens an und dann nehme ich die 70 und die 70 versuche ich dann eben halt 10 bis 12 Wiederholungen dann eben halt so zu machen. Das ist sozusagen mein normales Training. Ja. Habe ich jetzt verstanden, das mache ich dann für den Muskelmassewachstum, aber nicht für die Kraftwachstum.
Ja, genau. Damit wirst du tendenziell Muskeln aufbauen, aber es ist, sagen wir mal, irrelevantes Gewicht, um stark zu werden.
Okay, und für Longevity muss man ja sagen, ist ja die Muskelkraft viel relevanter als die Muskelmasse.
Exakt. Die Kraftentwicklung ist super, super entscheidend. Also so, das ist so. Und das ist das, was ich meine. Man arbeitet in Wellen, heißt, es ist sehr sinnvoll, auch in gewissen Zeiten quasi auch auf Muskelwachstum zu gehen. Nur, auch wenn du jetzt nur, also du verschenkst halt sehr viel Potenzial, wenn du halt nur in diesem Gebiet bleibst. Wenn du aber mal in dieses Gebiet gehst von, okay, ich schaffe jetzt, was du meinst, du schaffst 10 Wiederholungen mit 70 Kilo Bankdrücken, dann wirst du vielleicht mal eine Phase, dann würde ich zum Beispiel, dann würde ich 3 Phasen quasi für die Kraftentwicklung bei dir machen. Das ist dann eine Phase mal 8 bis 6 Wiederholungen, wo du von 70 auf 80 Kilo kommst, auch alleine. Und oder wenn du merkst, ah, okay, ich fühle mich unsicher mit der Langhantel, dann würde man auf Kurzhanteln gehen. Mhm. So, und dann kommst du von 8 bis 6 Wiederholungen auf 80 Kilo und danach würde man auf 6 bis 4 Wiederholungen gehen. Und da würdest du vielleicht auf 85 bis 90 Kilo kommen. Und wenn man dann nochmal eine letzte Phase mit 4 bis 2 Wiederholungen macht, wirst du irgendwie Richtung, sagen wir mal 90 Kilo kommen. Und diese Kraft, die du dort entwickelt hast, wenn du dann wieder zurückgehen würdest auf, sagen wir mal, 5 mal 12 bis 8 Wiederholungen, also so, oder deine 10 bis 12 Wiederholungen, wirst du nicht mehr 70 Kilo machen, sondern wirst du locker 75 bis 80 Kilo schaffen. Also so arbeitest du dich dann auch in den hohen Wiederholungszahlen quasi deutlich, also hilft es dir letztendlich auch, und das ist halt letztendlich, diese Kraftentwicklung ist halt wie so ein Invest. Wenn du da halt rein investierst, bringt dir das letztendlich dann auch wieder für den Muskelwachstum unfassbar viel. Und das stimmt auch nicht so ganz. Letztendlich ist Volumen auch entscheidend. Wie viel gibst du in die einzelne Übung rein? Bedeutet, wenn du jetzt, das ist ja das, was die meisten machen. Die machen 3 Sätze oder 4 Sätze, 10 Wiederholungen um und bei. So, wenn du aber jetzt mal Richtung 4 bis 6 Wiederholungen gehst, solltest du Minimum 6 Sätze machen. Heißt, um auch ein gewisses Volumen zu haben, und damit wirst du auch quasi gleichzeitig Muskeln aufbauen, auch wenn der, ne, auch wenn der Fokus Richtung Kraftentwicklung geht.
Genau. Okay, ich habe so ein, ich habe so eine kleine Challenge mit Johannes Walter in Hamburg, ja, dieses Soul Gym, und der hat dieses eine Gerät, das gibt's hier in dem Dias Cove Hotel auch. Das ist eben halt so dieser klassische Row Rücken, also Low Row sozusagen, wo man einmal den an dem Rücken zieht, so die sagen diese Ruderbewegung. Ja. So. Und da bin ich jetzt bei 117 Kilo. Das ist die viertletzte Platte. So.
Ja.
Davon schaffe ich 5. So. Ja. Und Johannes schafft 110, deswegen ärgere ich ihn damit immer so ein bisschen.
Ja, sehr gut.
Aber mein Ziel ist es ja, damit ziehe ich ihn mal ein bisschen auf, dass ich sage so, du brauchst mal bald ein neues Gerät, weil ich bin bei der untersten Platte angekommen. Wenn jetzt mein Ziel wäre, tatsächlich bei der untersten Platte anzukommen, ja, das heißt, es sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, es steigert sich, glaube ich, immer um 7 Kilo.
Ja.
Das heißt also, es fehlen noch 21 Kilo, die noch dazukommen müssten. So. Und wenn ich jetzt das Ziel habe, diese letzten 21 Kilo irgendwann auch nochmal zu heben, so, ja, dann würdest du mir was genau empfehlen?
Also wie viele Wiederholungen schaffst du davon jetzt? Von diesen
5 bis 6.
5 bis 6 Wiederholungen, okay. So, dann ist es, ist die Frage, wo ist dein schwächster Punkt? Wahrscheinlich, wenn du ranziehst, die letzte Position beim Ranziehen.
Genau.
So, das heißt, das kannst du mal nutzen. Das ist jetzt aktuell, sagen wir mal, dein Schwachpunkt in dieser Bewegung. Und dementsprechend würde ich mal Fokus darauf setzen, dass du diesen Schwachpunkt zeitlich überlädst. Das heißt, es geht nicht immer nur um die Exzentrik, sondern das wäre jetzt, wenn du jetzt die, nehmen wir mal wieder die 4 Bewegungsmuster. Erstmal ist das nur das Ablassen. Auch da würde ich, also ich würde, das Tempo heißt dann 4014. So, das sind 4 Sekunden Ablassen. 0, also ich komme gleich auf die Wiederholungszahlen. 0 Sekunden in der Streckung, weil das ist irrelevant. Zügig ranziehen, könnte auch ein X sein, 1 oder X, und 4 Sekunden hier halten. In der Position, wo du am schwächsten bist, quasi schaffen wir einen, oder wirst du quasi verhältnismäßig stärker, weil wir diesen Bewegungspunkt quasi zeitlich überladen. Mhm. Und da geht es jetzt erstmal nicht darum, von 117 auf, was weiß ich, 123 zu kommen, sondern es geht darum, erstmal das Verhältnis quasi auszugleichen, dass du quasi dort in dem Verhältnis einfach stärker wirst. Das heißt, da wirst du wahrscheinlich sogar mit weniger Wiederholungen arbeiten, mit weniger Gewicht arbeiten, aber im Verhältnis wirst du hier stärker. So, und wenn das quasi einmal quasi, das würde ich erstmal zuerst machen, um quasi, ne, dass du gleichmäßig stark wirst in der Bewegung, und danach würde ich definitiv darauf gehen, dass du mit, sagen wir mal, 8 Sätzen 4 bis 2 Wiederholungen machst.
Und dann starte ich niedriger.
Dann startest du niedriger für 4 Wiederholungen. Und da würde ich jetzt zum Beispiel auch sagen, 4 Wiederholungen, Tempo wäre 5-0-1-0. Das heißt, 5 Sekunden ablassen, Konzentration auf die Exzentrik. Weil die Exzentrik ist auch sehr, sehr, sagen wir mal, korreliert mit einer relativen Entwicklungs- oder Kraftentwicklungspotenzial. Das heißt, ja, dass du deutlich stärker wirst, einfach letztendlich leicht runtergebrochen. Und das heißt, du würdest anfangen mit 70% von dem Startgewicht, wären dann, was weiß ich, 75, 80 Kilo. Das würdest du 4-mal machen, kontrolliert ablassen. Danach von den 8 Wiederholungen, das heißt, du machst dann 4-4-4, 3-3, 2-2-2 von den Wiederholungen in den 8 Sätzen und gehst dann Stück für Stück quasi die Leiter hoch vom Gewicht. Und so wirst du deutlich stärker. Das heißt, einmal, wahrscheinlich werdet ihr keine 8 Sätze machen. 8 Sätze ist vielleicht auch jetzt nicht immer, kommt immer so ein bisschen drauf an, aber letztendlich, umso spezialisierter du trainierst, desto mehr Fortschritte wirst du auch dort machen. Du willst wenig Streuung der Reize haben. Das heißt, konzentriere dich auf die Übungen, die relevant und wichtig sind. Das heißt, wenn dir jetzt das, ich würde nicht ehrlich gesagt das als erste Zugübung machen, weil es deutlich bessere Übungen gibt, aber es ist völlig okay, wenn du sagst, du willst dort jetzt erstmal stärker werden, dann würdest du großen Fokus auf diese Übung setzen und dann wirst du relativ schnell, sage ich, in 6 Wochen wirst du das Gewicht easy machen.
In 6 Wochen?
Ja, also du wirst, ich würde 2 Phasen da einbauen. Jede Phase dauert ungefähr 3 Wochen. So, und dann wirst du, denke ich mal, diese 4 Platten hochkommen. Wenn du 2-mal die Woche quasi Pull machst. Ja. Ne? Ja. Genau.
Damit gibst du mir eigentlich eine gute moderative Brücke zu meinem nächsten Punkt, das Thema Pull. Jetzt ist es so, dass es gibt ja, ich sag mal so, weil ich habe das ganz früher noch so, meine Trainingspläne wurden mir so geschrieben, dass ich dann sage, okay, es gibt einen Tag, wo ich nur Pull mache, also alles, was ich an mich ranziehe, was ja. dann meistens dann für Rücken und Trizeps eben halt gut ist, Rücken und Bizeps gut ist. Oder aber eben halt dann einen Tag Push, das ist eben halt alles, was so Bankdrücken dann eben halt zum Beispiel wäre, aber eben halt, was auch den Trizeps dann eben halt trainiert. Ja. So, das heißt also einmal quasi die Vorderseite, einmal die Rückseite, nur eben halt beim Arm ist es andersrum sozusagen.
Ja.
So.
Ja.
Und dann gibt es eben halt andere Ansätze, dass man einfach sagt, okay, ich trainiere quasi beides ohne Pause direkt hintereinander. Das heißt also, ich gehe dann eben halt vom Bankdrücken, eben halt vom Push direkt zu Pull über, dass ich direkt eben halt dann den Rücken dann trainiere. So. Und dann mache ich dann erst die Pause und dann eben halt weiter in dieser Logik, dass man eben halt immer den Counterpart sozusagen dann ja. trainiert. So. Erstmal grundsätzlich, was hältst du grundsätzlich davon?
Also, du trainierst ja so viermal die Woche, richtig? Mhm. So. Also ich halte von, wenn du viermal die Woche trainierst, halte ich von beiden Varianten quasi, ich will nicht sagen relativ wenig, aber ich würde beide Varianten nicht nehmen. Weil du auch da im Schnitt macht es sehr viel Sinn, es kommt ein bisschen auch auf dein Level drauf an, aber es macht sehr viel Sinn, jede Muskelgruppe zweimal zu trainieren. Und wenn du quasi drei Trainingspläne hast und viermal trainierst, verschenkst du so ein bisschen das Potenzial. Das heißt, du trainierst nicht zweimal, sondern 1,3 Mal ungefähr. So, das heißt, das ist gut, aber nicht ideal. Also wenn du viermal die Woche trainierst, solltest, weil das ist ideal, ehrlich gesagt. Viermal die Woche zu trainieren ist super. Eine Stunde, easy, reicht. So, dann würde ich aber splitten in Oberkörper und Unterkörper, weil du halt quasi dann jede Muskelgruppe zweimal trainieren kannst, Unterkörper halt primär Beine. Und im Oberkörper, das ist jetzt ja quasi die Thematik, würde ich quasi nicht Supersätze, sondern Kopplungssätze machen. Beim Supersatz, was wie du eben das erzählt hast, machst du ja Bankdrücken, gehst direkt zum irgendeiner Pull-Übung, sagen wir mal den Klimmzug. Großer Nachteil, wenn du auf Kraftentwicklung gehst, ist quasi, dass du mit einem relativ hohen Puls quasi in die Pull-Übung gehst.
Also am einfachsten Beispiel ist der Butterfly. Weißt du, den Butterfly kannst du in beide Richtungen benutzen.
Exakt. So.
Das heißt also, man hat eben halt einmal dann sozusagen die Brustpressbewegung und einmal die Rückenzugbewegung. Ja. So, das ist eben halt das, was man sehr gut als Supersatz eben halt machen kann.
Ja. Also was ich letztendlich kritisiere an dem Supersatz ist, dass du, ne, du hast jetzt Butterfly, wo du quasi, sagen wir mal, dein Potenzial ausschöpfen kannst. Dann gehst du aber ohne Pause in den Reverse Butterfly, richtig?
Ja, genau.
Das heißt, du gehst mit einem relativ hohen Puls, nicht ermüdet, oder sagen wir mal, ja genau, relativ hoher Puls, ermüdet von der Vorübung quasi in den Butterfly Reverse rein. Das heißt, dort wirst du, außer, auch da wieder Kontext, wenn du in diesen Muskelwachstum, in diesen 10 bis 12 Wiederholungen und einfach nur auf reine Ermüdung gehst, wirst du, ja, dann wirst du einen Trainingseffekt haben, aber du wirst niemals stärker in der zweiten Übung. Weil du halt, du musst, um stärker zu werden, also ne, bis zum gewissen Level wirst du immer stärker. Aber dann, wo die meisten halt einfach merken und immer weiter trainieren, aber nicht weiterkommen, musst du halt smart trainieren. So, und da ist es so, dass du brauchst Pausen, um quasi eine Übung quasi relevant zu trainieren. Das heißt, du müsstest, bleiben wir jetzt nur mal bei, ich finde Butterfly und Reverse Butterfly sind zwei wirklich schlechte Übungen, das muss man echt mal sagen. Also ich würde Push und Pull, dann würde ich Bankdrücken und Klimmzug jetzt mal als Beispiel nehmen.
Ja.
So, weil das sind die mit Abstand wichtigsten Übungen. So, und dann nehmen wir für Push, ist es das Bankdrücken. Der Vorteil quasi an dem Kopplungssatz ist, dass du quasi, also Bankdrücken, 1 Minute 20 oder wenn du noch auf nicht so einem hohen Niveau bist, 90 Sekunden Pause, Klimmzug, 90 Sekunden Pause, Bankdrücken, 90 Sekunden Pause. Letztendlich ist es wie ein Supersatz, nur dass du zwischen den Übungen
eine Pause machst,
um quasi für beide Übungen quasi ideal quasi wieder erholt zu sein. Aber du hast trotzdem den Vorteil, dass du zwischen Bankdrücken und Bankdrücken letztendlich 3 Minuten Pause hast. Dein Muskel, Brust und Trizeps kann sich drei Minuten und vor allem dein Nervensystem kann sich 3 Minuten quasi erholen. Das heißt, diese Kopplungssätze sind super gut, um zeiteffizient zu sein. Weil wenn du jetzt nur auf Push gehen würdest, Bankdrücken machst und Kraft auf Kraftentwicklung gehst, brauchst du 3 bis 4 Minuten Pause, um den nächsten Satz machen zu können. Weil es geht nicht nur um deinen Puls, es geht auch um dein Nervensystem. Das muss sich auch quasi erholen. Wenn du jetzt mal ein kleiner Themensprung, aber wenn du jetzt mal Usain Bolt trainieren siehst, wenn der trainiert, 75 Minuten, der macht 5 Sprints und zwischen jedem Sprint, also auf 90%, zwischen jedem Sprint hat er 10 bis 15 Minuten Pause, um einfach dieses, weil der natürlich auf so einem hohen Niveau trainiert, aber der, wenn der 3 Minuten später nach seinem nächsten Sprint, wird er so eine große Leistungsabfall haben. Und so musst du es letztendlich auch auf das Training betrachten. Das heißt, du wirst, wenn du die Pausen nicht ideal machst, immer einen Leistungsabfall haben. Und dann wirst du nicht mehr relevant trainieren. So, das ist...
Wir haben ja überwiegend weibliche Hörer. Und da ist es so, dass ich würde sagen, der Butterfly eins von den Geräten ist, wo ich sehr häufig Frauen auch drauf sitzen sehe.
Ja.
Jetzt hast du gerade eine Aussage getroffen, wahrscheinlich schreiben jetzt ganz viele in die Kommentare rein, warum ist der Butterfly schlecht? Also ist das etwas, was du jetzt für mich als Mann grundsätzlich sagst oder findest du die generell nicht so ideal?
Nee, die Übung kannst du eigentlich, letztendlich ist es egal, ob du Mann oder Frau bist, das kannst du, ich sage nicht, dass es eine schlechte Übung ist, aber es gibt deutlich bessere Übungen.
Okay.
So, und das Bankdrücken oder auch das Kurzhanteln, ne, für die meisten macht Kurzhanteln sehr viel mehr Sinn, weil du letztendlich quasi, ne, wirst du links, rechts quasi gleich stark.
Ja.
Plus, wenn du keinen Spotter hast, ist es...
Jemand, der dir die Stange...
Genau, wenn du keine Unterstützung quasi hast, kannst du es auch mal abwerfen, ne, oder da passiert nichts, solange es dir nicht in die Mitte fällt.
Ja.
So, und das heißt, das ist für dich natürlich, man hat ein sicheres Gefühl. So, und auch die Bewegungsausführung ist, sagen wir mal, deutlich leichter umzusetzen. Das heißt, ne, jetzt nehmen wir nur das, ich springe ein bisschen in den Themen, aber bei der Ausführung des Bankdrückens ist es sehr entscheidend, wie deine Ellbogenposition zum Rumpf ist. Mhm. Das heißt, ne, auch das ist vielleicht auch so, was sehr viele falsch machen, ist quasi, dass sie denken, dass der Ellbogen ungefähr 90 Grad zum Rumpf sein muss. Die idealste Position sind 42 Grad, sagen wir mal 45 Grad quasi zum Rumpf. Das ist quasi die natürlichste und gesündeste Position für die Schulter. Es ist quasi wie, als würdest du jemanden wegschubsen. Du würdest nie jemanden hier oben wegschubsen. Mhm. So, aber letztendlich kommen wir jetzt nur noch mal zur Brustpresse verglichen zum Bankdrücken. Das ist einfach das, was ich meine. Also so, dass du... Es ist die Übung, die komplementärer ist. Das heißt, dort hast du deutlich mehr Muskulatur, die beansprucht wird. Das heißt, es ist deutlich effizienter, wenn du das Bankdrücken, dort 5, 6 Sätze Bankdrücken machst, als wenn du, also du sprichst deutlich mehr Muskulatur an beim Bankdrücken als bei der Brustpresse. Das heißt, ne, du verschenkst einfach ein bisschen Zeit. Also du könntest in der Zeit einfach viel mehr Muskulatur ansprechen.
Okay.
Ja.
Gut. Dann lass uns doch mal einfach auf einen idealen Plan dann geben. Das heißt also, du würdest jetzt sagen, wenn ich jetzt viermal die Woche trainiere, dann ist es so, dass man dann eben halt einen Tag eben halt Oberkörpertag, einen Tag Beine dann macht. Und beim Oberkörpertag würdest du Komplementärsätze?
Kopplungssätze.
Ja. Und würdest dann schon die Gegenspieler dann eben halt dann berücksichtigen. Das heißt also, dass man, sag ich mal, jetzt zum Beispiel ein Bizeps-Curl macht und dann irgendwann einen Augenblick später dann Trizeps trainiert.
Genau, das wäre eine Option. So, ich würde, ne, wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal, auf einem normalen Level ist, würde ich isoliert Bizeps und Trizeps gar nicht trainieren, sondern ich würde, nehmen wir mal jetzt für dich vielleicht ein Oberkörper-Training wäre, und du willst maximal 1 Stunde trainieren, mehr würde ich auch nicht empfehlen, dann würde ich 6 Sätze Bankdrücken mit 6 Sätzen Klimmzügen quasi koppeln. Ja. Du hast zwischen jedem Satz 90 Sekunden Pause.
Jetzt müssen wir wieder daran denken, dass wir so viele weibliche Zuhörer haben. Ja. Und Klimmzüge sind ja grundsätzlich etwas, was Frauen anatomisch nicht so gut können.
Ja.
So, von der Prädisposition her.
Ja, auch da, das ist das ist natürlich, es gibt natürlich, es ist wie so eine Klasse. Man arbeitet wie so in so einem Schulsystem. In welcher Klasse bist du? Wenn du einen Klimmzug schaffst, bist du für eine Frau quasi Oberstufe. Mhm. So. Und dann, ne, je nachdem, auf was für ein Level bist, aber letztendlich muss jeder diese Schulen quasi Schulklassen durchgehen, um hochzukommen. Das heißt, wenn du keinen Klimmzug kannst, macht es sehr viel Sinn, vielleicht an der Latzugmaschine zu starten.
Das ist diese Stange, die man von oben nach unten runterzieht.
Wo du den Latzug machst, und das ist quasi eine sehr ähnliche Übung. Wenn du da ein gewisses Kraftniveau entwickelt hast, dann würde ich quasi beim Klimmzug, auch da 6 Sätze, nur 2 bis 3 Wiederholungen machen und mich nur auf den Weg runter konzentrieren. Weil, wir haben ja gelernt, der Weg runter, die Exzentrik, ist dort, wo du das höchste Kraftentwicklungspotenzial hast. Und nur den Weg runter wollen wir zeitlich stark überladen. Das heißt, du würdest vielleicht auch mit einem Gummiband, je nachdem, was für ein Level du bist, aber du würdest dich oben ranhängen, probieren und dann einfach wirklich nur 7 Sekunden ganz, ganz langsam ablassen in die volle Streckung, weil wir wollen wieder kompletten Bewegungsradius. Dann steigst du wieder auf deine Bank hoch, hängst dich oben ran und dann gehst du wieder einfach nur, und das sind nur 3 Wiederholungen, aber letztendlich sind es 3 Wiederholungen mit 7 Sekunden. Das heißt, du hast 21 Sekunden insgesamt Belastung. Und wenn du das für 6 Sätze machst, bist du letztendlich hast ein relativ hohes Trainingsvolumen. Aber die Übung, also dadurch, dass es nur 3 Wiederholungen sind, kannst du, sagen wir mal, relativ hohe Intensität haben. Und wenn du das 10-mal machst, dann ermüdest du so schnell, dass du im 4. Satz eigentlich schon tot bist. Das heißt, lieber weniger Wiederholung, mehr Sätze, Pause dazwischen, sodass du jedes Mal quasi wirklich auch relevante 3 Wiederholungen hast. Und so wirst du sehr schnell stärker und so wirst du auch relativ schnell einen Klimmzug schaffen. Natürlich, auch da, ne, wiegst du 55 Kilo oder wiegst du 75 Kilo als Frau? Wie lang sind deine Arme? Ne? Das ist natürlich, umso größer du bist, umso länger deine Arme, umso schwerer, desto deutlich schwerer ist und umso mehr Frau du bist. Also ich meine, wenn du eine Frau bist, ist es einfach super schwer, einen Klimmzug zu schaffen. Aber so würdest du relativ schnell quasi, oder das ist der beste Weg, um einen Klimmzug zu lernen. So, und wenn du nur Krafttraining ist relativ simpel, du drückst im Oberkörper oder du ziehst was ran.
Ja.
So, das ist letztendlich die 2 Bewegungsmuster. Ja, Überkopf, ne? Natürlich gibt es noch horizontal, vertikal, aber letztendlich ist es ziehen und drücken. So, und es ist die größte Zugübung und du solltest quasi die meiste Zeit des Trainings mit der Übung verbringen, die den besten Outcome verspricht. Und das ist letztendlich, wenn es die größte Übung ist, die den besten Outcome verspricht, solltest du sehr viel Zeit in dieser Übung verbringen. Das heißt, A-Block wäre dann Bankdrücken, Klimmzug oder die Vorstufe des Klimmzuges, um dorthin zu kommen. B-Block ist letztendlich, damit hast du Brust, Bizeps, Rücken, Trizeps durchgespielt.
Ja.
Ne? Weil du auch im Klimmzug hast du auch sehr viel Bizeps, im Bankdrücken hast du sehr viel Trizeps und Schulter sowieso.
Ja.
Und im B-Block konzentrierst du dich auf quasi die Übungen, die eigentlich keiner macht. Letztendlich, das sind so sehr, sehr wichtige Übungen, um quasi die Gelenke ausbalanciert stark zu bekommen. Das heißt, die Übung Bankdrücken, Brustpresse, jegliche Übung, die man in der Regel macht, das ist alles Innenrotation der Schulter.
Ja.
Das heißt, die Außenrotation der Schulter sollte dann vielleicht mal im B-Block, das sind dann kleine Sätze, dort, ne, das ist auch immer ein bisschen, dort macht es sehr viel Sinn, quasi mehr Wiederholungen am Anfang zu machen. Also das ist auch so ein bisschen muskelabhängig. Manche Muskeln quasi machen sehr viel mehr Sinn, quasi in höherem Wiederholungszahl zu trainieren. Und da wäre es dann im B-Block, konzentrierst du dich auf die kleinen Übungen, um letztendlich eine ausbalancierte Schulter zu bekommen.
Was wäre, also Schulter kann man ja eine Schulterpresse wahrscheinlich oder...
Genau, das wäre wieder Innenrotation.
Ah.
Eine Außenrotation wäre zum Beispiel, wenn du jetzt... man nennt es umgangssprachlich Facepull. Letztendlich ist es aber, du ziehst nicht zum Gesicht, sondern es ist letztendlich gesünder, wenn du Richtung, also ich nenne es Rudern mit Seilzug zum Hals.
Ja.
Sehr, klingt nicht catchy.
Aber beschreib es doch einmal ganz kurz.
Man genau.
Hat einen Seilzug.
Exakt, du hast einen Seilzug, du sitzt schön aufrecht, hast einen Seilzug und willst es ungefähr auf Brustbeinhöhe einstellen, hast den Seilzug und ziehst dann aktiv und
idealerweise mit so einem Y-Seil dann irgendwie so dann, ne?
Mit diesen Y-Seil?
Na, ich hätte jetzt gedacht, du nimmst dieses Seil, was...
Nee, das Besten war halt so ein Seil, was du halt auch bewegen kannst.
Ja, meine ich ja.
Okay.
Ja, also es ist ja im Grunde genommen eigentlich, oben wird es ja einmal zusammengehalten, rechts, links guckt was raus, dann hat man noch meistens einen Knoten oder einen
Gehkopf
dran.
Ja, top. Genau, so. Und in dem Fall möchtest du die Ellbogen auf Schulterposition haben, schön aufrecht sein und dann ziehst du quasi zum Hals und probierst mit den Händen hinter die Ohren zu bekommen. Mhm. Da trainierst du quasi die Außenrotation der Schulter. Auch da ist es quasi, wenn wir jetzt nur das Tempo wieder nehmen würden, würde ich anfangen mit 2-0-1-2, also 2 Sekunden kontrolliert wieder ablassen. Wir wollen immer die Exzentrik immer sehr kontrolliert machen. 0 Sekunden in der Streckung. Zügig ranziehen und die schwerste Position wollen wir zeitlich überladen, weil dort ist man im Verhältnis am schwächsten. Das heißt, hier probiert man 21, 22.
Also er hält sich gerade nach hinten, die das Video nicht sehen. Das heißt also, ja.
Und weil du dort quasi im Verhältnis am schwächsten bist und das quasi das Relevanteste ist quasi, um letztendlich deine Schulterblätter zusammenzuziehen, was sehr, sehr gut ist für die Haltung. Und natürlich für deine Außenrotatoren als auch Rhomboideen quasi, um, ja, sagen wir mal, ausbalanciert stark zu sein.
Gibt es dazu auch einen Gegenspieler?
Letztendlich ist der Gegenspieler ja das, was du vorher gemacht hast. Das heißt...
Aber damit würdest du ja dann quasi dem Schädelthema keinen Kombinationssatz machen.
Nee, das würde ich im A-Block, in den großen Übungen würde ich darauf achten. Und du könntest, du könntest dann quasi im B-Block dann quasi das machen und dann könntest du vielleicht nochmal in dem Fall Schulter drücken, weil du über Kopf quasi nichts wegdrückst. So, und da könnte man das, je nachdem, das ist immer so, entweder du baust eine Bauchübung ein oder du machst Schulterdrücken oder wenn du noch wirklich Schulterprobleme bekommst, dann würde ich noch eine weitere Rotationsübung reinbauen, je nachdem. Ne? Das heißt, oder das muss man immer schauen, wo sind deine Schwachstellen oder was möchtest du priorisieren. So, aber letztendlich so würde ich immer vorgehen. Große Übung und dann quasi, wo ist das schwächste Glied? Das raussuchen und quasi isoliert, das ist halt eine kleine Übung, aber die ist super wichtig, um letztendlich langfristig diese großen Übungen machen zu können. Du kannst nicht immer nur Bankdrücken, Klimmzug machen. Du musst die Schulter in dem Fall so austrainieren, dass die quasi stark genug ist. Also dein Außenrotator wird dich irgendwann limitieren, dass du im Bankdrücken zum Beispiel nicht weiterkommst. Das heißt, du bist nicht zu schwach hier, sondern du bist zu schwach hier, um hier stärker zu werden. So,
das muss man sich im Video anschauen.
Wir
sind jetzt von der Zeit her schon ein bisschen fortgeschritten. Ja. Nichtsdestotrotz, ich will auch da wieder auf unsere weiblichen Hörer eingehen, weil die trainieren ja meistens immer lieber Beine. So, und da sind wir jetzt ja bei dem Thema, du hast jetzt gesagt, die Kniebeuge ist die beste Übung überhaupt. Du hast schon beschrieben, wie man sie richtig macht. Ja. Jetzt sag doch mal ganz kurz, versuch's wirklich gleich sweet and juicy zu machen. Wie sollen jetzt unsere ZuhörerInnen denn den Beintag gestalten?
Also, ich verstehe das. Die meisten Frauen konzentrieren sich natürlich auf die hintere Kette. Mhm. Das heißt, hinterer Oberschenkel, Po, unterer Rücken. Mhm. Und das ist in der Kniebeuge, sagen wir mal, Verhältnis, wird es, also der Teil wird auch trainiert, aber im Verhältnis wird natürlich im Kreuzheben das deutlich mehr beansprucht. Das heißt, ich würde auch bei den Frauen mehr das Kreuzheben quasi auch einbauen, um einfach, sagen wir mal, das zu unterstützen. Aber wenn du jetzt zusätzlich noch irgendwie irgendeinen anderen Sport betreibst, was weiß ich, ne?
Tennis, Paddle,
Fahrradfahren, macht es sehr viel Sinn, die Kniebeuge zu machen, weil du halt einfach, ich sollte dir erstmal erklären, fangen wir mal an wirklich mit dem vernünftigen Plan. Ich würde es so machen, dass du letztendlich nur 3 Übungen machst. Du machst 5 Sätze Kniebeuge.
Mit oder ohne Gewicht?
Genau, aber um und bei, sodass du, halten wir es mal simpel, 6 Wiederholungen, ne, in dem Bereich. Wirklich voller Fokus auf die Exzentrik, das heißt sehr langsam ablassen, 4 Sekunden ablassen, kann man einfach mal so pauschal sagen. Und da ist es wirklich im Kopf zählen, 21, 22, 23, 24. Und dann bist du erst unten. Mhm. Das heißt, das ist deine Hauptübung. Dann, da machst du mehr für die vordere Kette. Und dann in der B-Übung würde ich den, da kann man quasi eine Übung machen, wo man sagt, ja, okay, da konzentriere ich mich wirklich auf die hintere Kette. Letztendlich, ob du dann den Beinbeuger machst, ob du einen Hip Thrust machst oder Bulgarian Split Squats machst, das ist so ein bisschen, von wo kommst du? Das ist für jeden unterschiedlich wichtig. Aber das heißt, da würde ich um die 4 Sätze machen.
Kreuzheben ging auch.
Oder auch, ja, du hast so ein bisschen Kniebeuge und Kreuzheben würde ich selten zusammen in einen Plan machen, weil du relativ hohe, sagen wir mal, du musst immer auf den unteren Rücken gucken. Der untere Rücken ist irgendwann nach der Kniebeuge spät, also ist der schon, sagen wir mal, vorermüdet. Und wenn du vorermüdet in eine sehr große Übung gehst, das heißt, egal ob, sagen wir mal, du startest mit der Kniebeuge, dann ist der Rücken vorermüdet und dann macht es sehr, oder es ist sehr gefährlich, quasi ins Kreuzheben reinzugehen, weil du halt im Kreuzheben sehr viel Druck auf dem unteren Rücken hast. Das heißt,
das heißt, wir haben jetzt Kniebeuge, dann nehmen wir danach mal den Hip Thrust. Das ist das für alle, die es nicht kennen, wo man so ein Gewicht sozusagen in der Leistenhöhe hat und wo man versucht, dann eben halt die Hüfte nach oben zu bewegen. Exakt.
So. Und da würde ich 4 Sätze auch um bei 6 Wiederholungen machen. Dort, ne, entscheidende Position ist dort, wenn du hochdrückst, die oberste Position. Die ist es quasi schwer zu halten, dort eine Sekunde zu halten und dann 3 Sekunden wieder kontrolliert ablassen. Ne? Ungefähr 4x8 bis 6 Wiederholungen. Denken wir wieder an, ne, Gewichtsrange, dass du quasi dich auf einen schweren Satz steigerst. Und im letzten Satz, im C-Block, würde ich den Rückenstrecker trainieren. Und dort würde ich 3x12 bis 8 Wiederholungen machen, also im ersten Satz 12, im zweiten Satz 10.
Was meinst du jetzt mit Rückenstrecker? Was ist das?
Das ist 45 Grad Rückenstrecker. Das ist, so heißt, glaube ich, das Gerät. Das ist der Rückenstrecker. Wie nennt man es? Back Extension.
Ah ja. Ist da, wo man quasi gegen einen Widerstand nach hinten drückt.
Ja, du legst dich quasi, das ist wie so eine. Ja, es ist in einem 45-Grad-Winkel quasi ist diese letztendlich, ja, dieses Gerät und du legst dich quasi mit dem Oberschenkel vorne drauf und klappst quasi dein, bis zur Hüfte und klappst dann quasi deinen Oberkörper runter und probierst dich dann, ne, und dann gehst du quasi hoch und ja, man muss vielleicht einfach mal einmal kurz googeln, 45 Grad Back Extension oder 45 Grad Rückenstrecker, wo du primär, sagen wir mal, den unteren Rücken auftrainierst, dein Po als auch den hinteren Oberschenkel. Ja, das wären so die 3 Übungen, die ich machen würde.
Okay, verstehe. So, dann lass uns doch mal ganz kurz mal, wo wir jetzt eben halt jetzt sozusagen schon mal das Training optimiert haben, gucken, was wir mit Supplements noch an dieser Stelle jetzt machen können. Der Hype um Proteine ist ja sehr, sehr groß. So, das heißt also, momentan habe ich das Gefühl, es ist so, alles wird, was eigentlich als ungesund bekannt ist, wird jetzt irgendwie dadurch gesund, dadurch, dass es jetzt auf einmal ganz viel Protein hat. Und ich finde es so lustig, ich habe neulich sogar gesehen, da haben sie High-Protein-Hackfleisch verkauft, so, wo du denkst, also wie soll da mehr Protein drin sein, als normalerweise drin ist, sage ich mal so. Aber wie ist dein Zugang zum Thema Protein? Was empfiehlst du da deinen Klienten?
Also auch tendenziell mehr, weil die meisten zu wenig zu sich nehmen.
Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ja 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht.
Ja, das ist sehr veraltet. Also ich meine, die DGE empfiehlt Sachen, die in meinen Augen häufig nicht sinnvoll sind. Auch diese 800 internationale Einheiten Vitamin D3, das ist ja, also ich meine, damit wirst du niemals dein Vitamin D-Level auf ein Optimum. Es geht immer, also die DGE empfiehlt das, um zu überleben, das ist Hartz IV. Ja. Du willst aber auf ein Optimum kommen. So, und das wirst du damit nicht schaffen. Und auch da ist es natürlich, selbst wenn du keinen Kraftsport machst, würde ich mehr Protein zu nehmen, weil es sehr hilfreich ist für viele Sachen. Also einmal, um quasi auch abzunehmen. Letztendlich hast du diese 3 Baustoffe oder Makronährstoffe. Protein, das ist der Baustein. Und dann hast du die 2 Energie quasi Makronährstoffe, das ist Fette als auch Kohlenhydrate. Und es macht sehr viel Sinn, in jeder Mahlzeit immer den Baustein drin zu haben und dann sich auf eine der beiden Energiequellen zu konzentrieren. So, und das ist dann auch wieder abhängig davon, wie viel Sport machst du, wie hoch ist dein Körperfettanteil, so, was für Sport machst du, dann macht es mehr Sinn, sich mehr auf Kohlenhydrate oder auf Fette zu konzentrieren. Aber immer mit dem Baustein Protein. Also damit wirst du letztendlich ein geringeres Körperfett geringen Körperfettanteil haben und aber auch einfach die anderen Vorteile haben von, ne, also Protein sättigt am meisten, es stabilisiert deinen Blutzuckerspiegel, das heißt, ne, deine Müdigkeit wird nicht so reinkommen, du wirst jetzt nicht in irgendwelche Heißhungerattacken kommen und sowas. Das heißt, dieser Blutzuckerspiegel, das ist quasi das, was dich durchgehend stabilisiert. Das ist so enorm hilfreich, um einfach gut durch den Tag zu kommen. Deswegen, ja, pauschal sind ja diese 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht immer so im Raum. Und das ist eine super Zahl.
Ja, also das heißt also konkret, wenn eine Frau 60 Kilo wiegt, dann sollte sie 120 Gramm Protein zu sich nehmen. Das heißt, wenn wir jetzt eben halt davon ausgehen, dass man 3 Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt, wären das ja 40 Gramm Protein pro Mahlzeit. Ja. Das ist ja wirklich schon nicht ohne zu erreichen, sage ich mal so. Also wenn man jetzt einfach mal so überlegt, jetzt so, wenn man, ich habe es eben gerade das High-Protein-Hackfleisch genommen, weil ich glaube, Hackfleisch, also Rindfleisch, hat einen Proteinanteil von 23%. So, das heißt also, man kann sich dann ja ausrechnen, wenn man jetzt irgendwie 40 Gramm Protein haben möchte, kann man dann eben halt dann, weiß man ja, wie viel Fleisch man dann eben halt essen müsste. Ja. So, jetzt wollen viele aber auch gar nicht so viel Fleisch und schon gar kein Rotes haben. So, gut, da kann man sagen, Pute und Hähnchen haben auch viel Protein, aber nichtsdestotrotz. Du redest doch bestimmt mit deinem Klienten darüber. Ja. Was machst du da?
Der leichteste Hack ist veganes Proteinpulver.
Okay.
Gerade wenn man sagt, um wirklich täglich etwas zu dir zu nehmen, würde ich veganes, und da macht es geschmacklich, also du kannst, auch bei Veganen gibt es natürlich auch Qualitätsunterschiede. Und da würde ich auf Erbse oder Reis gehen. Tendenziell nicht auf Soja oder auf Weizeneiweiß. Aber das ist ein easy Hack für jeden. Und einfach auch, ne, Ernährung ist Struktur und das ist Vorbereitung. Und du willst möglichst wenig Vorbereitung für dein Essen quasi haben, damit es realistisch umsetzbar ist.
Wann gehst du eher auf vegan?
Was ich empfehle, ist quasi, das ist auch ein bisschen, je nachdem, wie die Verträglichkeit bei dir ist, aber ne, wenn du jetzt zum Beispiel Laktoseintolerant, Casein und sowas nicht gut verträgst, dann ist vegan die gute Variante für dich. Wenn du aber, sagen wir mal, keine Problematik damit hast, würde ich dir empfehlen, maximal 4-mal in der Woche auf Whey zu gehen. Also Whey ist ein extrem gutes Protein. Trotzdem 3-mal die Woche, wenn du jeden Tag einen Shake zu dir nimmst und was, sagen wir mal, sehr hilfreich ist, um an deinen, ne, Proteinbedarf oder um den zu decken, würde ich trotzdem 3-mal vegan nehmen, um letztendlich das Risiko einer Unverträglichkeit einfach zu reduzieren. Und dort ist die Menge ist gar nicht so relevant, sondern die Frequenz ist sehr, sehr entscheidend. Bedeutet, du kannst am Tag dann auch, was weiß ich, vielleicht sogar 2 Whey-Protein-Shakes trinken. Solange du aber 3 Tage kein Whey zu dir nimmst, ist quasi die Chance, dass du eine Unverträglichkeit bildest, deutlich geringer, als wenn du jeden Tag Whey zu dir nimmst. Mhm. So, und dementsprechend würde ich sagen, oder empfehle ich Minimum 3-mal vegan, besser 4-mal und an 3 Tagen Whey, wenn du eine gute Verträglichkeit hast.
Jetzt ist es ja so, dass das Aminosäurenprofil von Pflanzen nicht exakt ist wie das von tierischen Proteinen. So. Also wir haben bei Sunday deswegen verschiedene Alternativen. Wir haben jetzt ein Protein, das hat 3 verschiedene Pflanzenquellen. Dann haben wir eins, das hat 7. Und ich glaube, es kommt jetzt noch eins, was hat 12. Ja. So, ich glaube, es ist auch das Maximum, was der Markt ist, wenn ich das weiß, 12 oder 14. Also bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das heißt, würdest du auch sagen, dass eine Vielfalt an originären Pflanzenquellen vorteilhaft ist?
Ja, 100%. Also so, ne, Vielfalt ist immer gut. So, Punkt.
Punkt. Punkt. Vielfalt ist immer gut. Punkt. Okay. Dann, was ist denn jetzt noch relevant an Supplements aus deiner Sicht für Leute, die aktiv sind, die sportlich sind, die
auch Leistungsziele haben? Wir haben gar nicht über das Thema Schlaf gesprochen. Ne? Schlaf ist die Basis, sagen wir mal so. Wenn du nicht gut schläfst, ist es sehr schwer, gut zu trainieren und dich gut zu ernähren. Wenn du schlecht schläfst, wirst du schlechtere Entscheidungen treffen, was Ernährung als auch Trainingsentscheidungen angeht. Dementsprechend, das sollte passen. Wichtigstes Supplement oder was, ne, auch da wieder, du hast es vorhin auch schon einmal im Nebensatz gesagt oder ne, als wir Mittag gegessen haben, Magnesium spielt in so vielen Prozessen im Körper eine wichtige oder ein Kofaktor. So, und dementsprechend ist das ein Supplement, was sich jedem empfehlen würde. Und ne, umso mehr Sport du treibst, umso mehr Stress du hast, desto höher sollte die Dosierung sein. Auch da ne, vielleicht kleiner anfangen und gucken, bekomme ich Nebeneffekt, wenn man zu viel nimmt, ist es Durchfall. Ja. So bekomme ich Durchfall, nee, bekomme ich nicht. Okay, Stück für Stück leicht hochgehen. Da würde ich grundsätzlich so 2 bis 4 Gramm empfehlen, was relativ viel ist. Genau.
Und da hat man ja, je nachdem, in welchem Salz es gewonnen ist, auch eine höhere Verträglichkeit. Auch so, also das Magnesiumoxid, was man so am häufigsten bekommt, ist ja das günstigste. Davon kriegt man schneller Durchfall als jetzt.
Oxid würde ich nicht empfehlen. Ich glaube, das hat eine Aufnahmefähigkeit von 4%. Mhm. Das heißt, irrelevant. Du hast ja verschiedene Magnesiumformen. Wenn du jetzt zum Beispiel Schlafprobleme hast, wäre das Magnesiumbisglycinat. Die Wahl, aber ich würde immer ein Komplex aus diesen Formen wählen, um die verschiedenen Vorteile quasi zu haben. Das heißt, Magnesium ist super wichtig, Vitamin D3 plus K2. Da musst du nochmal darauf achten, dass es MK7 ist. Mhm. Das ist die beste Kombi für die Aufnahmefähigkeit. Omega-3-Fettsäuren, du hast ein Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6.
Ja.
Und du willst einfach ein ideales quasi Verhältnis schaffen. Und da macht es sehr viel Sinn, zusätzlich Omega-3 zu supplementieren. Für die meisten. Chlorella würde ich grundsätzlich empfehlen. Für die Darmgesundheit ist es super gut, für die Entgiftung.
Ja. Was du hast noch? Ja mein Lieblingssupplement noch ausgelassen.
Ach so, Kreatin.
Natürlich.
Kreatin, extrem gutes Supplement. Würde ich auch jedem empfehlen, auch jeder, der keinen Sport treibt, würde ich es empfehlen. So, und da gehen die Studien ja immer weiter Richtung, auch da mehr ist besser. Ne? Für den Sport, nur für die körperliche quasi Performance, reichen um die 5 Gramm.
Ja, 3 bis 5 Gramm, sagt 5 Gramm. Professor Gießen, der ist so einer der Kreatinpapste sozusagen, selbst der sagt, 3 bis 5 Gramm ist eigentlich das, was ideal ist.
Ja, und aber die, für die kognitiven Vorteile, so wie ich es jetzt quasi mitbekommen habe, ist 10 bis 20 Gramm und auch stetig. Aber also, ne, da ich will mich jetzt da gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das ist so das, was ich höre, was jetzt gerade so ein bisschen...
Ich nehme tatsächlich diese über 10 Gramm, wenn ich schlecht geschlafen habe. So, okay. Also wenn ich eine zu kurze Nacht hatte und performen muss, dann nehme ich über 10 Gramm und dann sind die Effekte, die negativen Effekte von zu wenig Schlaf weg, was die kognitive Leistungsfähigkeit betrifft. Also ganz wichtig, ist jetzt keine Anleitung für Schlafmangel sozusagen, sondern ist nur für den Fall, wir müssen mal ausgleichen.
Ja, aber ich denke in dem Fall, weil ich meine, das ist das best erforschte Supplement. Und die ganzen Mythen, die es hat, stimmen einfach nicht.
Ja.
So, und es gibt keine großen Nachteile oder es gibt keine Nachteile oder Nebenwirkung. Dementsprechend würde ich jetzt denken, ist keine Empfehlung, aber ich setze es so um, 10 bis 20 Gramm täglich, wenn es keine... verbessert jeden Tag meine kognitiven Prozesse. Dafür muss ich keine schlechte Nacht haben. Aber es ist jetzt nicht, das ist jetzt, und ich sehe nicht die negative Offside. So, deswegen ist es in meinem Kopf, es macht sehr viel Sinn, 10 bis 20 Gramm, um durchgehend die Vorteile zu haben. Genau.
Ja, ich glaube, damit haben wir relativ viel abgedeckt. Ich denke, dass man jetzt weiß, wie man trainieren muss. Man weiß, dass man, auch wenn es nur ein Nebensatz ist, dass ohne guten Schlaf man keinen guten Trainingseffekt hat.
Ja.
Du sagst, dass man idealerweise eben halt 4-mal die Woche Kraft machen sollte. Ausdauer empfiehlst du wahrscheinlich auch.
Also ich sage nicht, dass man, du kommst auch mit 1-mal die Woche Kraft, kommst du voran. Ne? Das 4-mal die Woche ist ideal, aber wer kriegt 4-mal die Woche hin? Also so, ich meine, wenn du 4-mal die Woche trainierst, würde ich den Split Oberkörper-Unterkörper machen. Wenn du jetzt 1-mal die Woche trainierst, solltest du ein Ganzkörperkrafttraining machen. Damit wichtig ist, dass du es stetig machst und nicht 4 bis 6 Wochen mal irgendwie 4-mal die Woche. Dann lieber, wenn du merkst, ey, ich schaff's nur 1-mal die Woche oder mir bringt das gar keinen Spaß, dann ist das ein Pflichtprogramm, dass du es 1-mal die Woche, aber konstant über das ganze Jahr machst. Damit wirst du trotzdem Erfolge fahren. Aber es ist, ne, man muss natürlich das immer die Erwartungshaltung, trainierst du 1-mal die Woche, ist ganz klar, dass du natürlich nicht die Erfolge fahren kannst, als wenn du 3 bis 4-mal die Woche trainierst. Trotzdem wirst du Erfolge fahren, wenn du es konstant quasi umsetzt.
Du hast ja auch einen Paddle Club. So, und jetzt gibt es vielleicht Leute, du hast auch schon gesagt, ganz begeistert Paddle spielen. Du hast gesagt, mindestens 1-mal die Woche am Sonntag. Jetzt gibt es Leute, die spielen 3 bis 4-mal die Woche Paddle und sagen, wieso, ich mache doch Sport.
Ja.
Was sagst du denen?
Ja, die betreiben ihre Sportart. Das heißt, ne, die werden im Paddle, werden die auch stetig besser, wenn die 3 bis 4-mal die Woche Paddle machen. Aber in der körperlichen Komponente macht es auch da, ihr müsst Kraft, wenn ihr Krafttraining nicht mögt, was völlig okay ist, müsst ihr es als quasi verpflichtend sehen, um eure Fun-Sportarten zu machen. Das heißt, wenn du viermal die Woche Paddle spielst oder irgendeine andere Spielsportart, wirst du früher oder später Probleme bekommen, weil es halt, das ist wie so ein Verschleiß. Und du musst einmal Minimum die Woche Krafttraining machen, um quasi dagegen zu arbeiten, um letztendlich die körperliche Komponente so aufzubauen, ein Gerüst aufzubauen, um dreimal Fahrrad fahren zu gehen, um dreimal Paddle spielen zu gehen, um was weiß ich. Ne? Um das langfristig machen zu können, musst du einmal die Woche Minimum investieren, um nicht nach, was weiß ich, beim Paddle nach 6 Wochen, dass die Schulter kaputt ist, ne? Und dass du merkst, boah, nee, hier, und dann, ne? Und dann hast du eine Zwangspause. So, das heißt, ja, es hilft dir.
Gut, dann nehme ich jetzt einfach mal mit aus dem Gespräch. Also erstens, man sollte idealerweise in der Woche 1 bis 4 Mal trainieren. Wenn man eben halt es splittet, dann kann man eben halt Oberkörper, Unterkörper. Man sollte, aber das Beste ist, wenn man 2-mal die Woche quasi eine Muskelgruppe anspricht.
Ja.
Richtig verstanden?
Im Schnitt, ja.
Im Schnitt, so. Ja. Dann haben wir jetzt weiterhin gelernt, man muss seinen Schlaf priorisieren, weil nur so kann es eben halt funktionieren. Wenn man supplementiert, hat wahrscheinlich den größten Effekt für das ganze Training eben halt das Thema der Muskulatur, hat das Thema Proteine, dass man heißt also, dass eine ausreichende Proteinzufuhr hat, was nicht nur was für den Muskelaufbau zu tun hat, sondern eben auch für Sättigungsgefühl und Wohlbefinden. Mhm. Und last but not least, man kann andere Sportarten machen, aber sie ersetzen nicht das Krafttraining.
Exakt, ja.
Torben, es hat richtig Spaß gemacht. Ich danke dir. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, weil es hat sich tatsächlich in der Sonne mein Laptop so sehr erhitzt, dass ich ihn jetzt nicht mehr benutzen konnte. Aber für alle, die noch mehr erfahren wollen, die können natürlich zu dir in Hamburg ins Studio kommen und oder eben halt dir auf Instagram folgen. Du heißt da Torben Kö, glaube ich.
Torben-König mit OE.
Ah, so was. Okay. Genau. Und können wir auch nochmal in die Shownotes hier reinstellen. Und ansonsten sage ich danke fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich entschuldige mich, dass ich so ein bisschen immer in den Themen sehr gesprungen bin. Ich hoffe, das hat man trotzdem...
Ich habe es alles verstanden.
Super, alles klar. Wunderbar, vielen Dank.
Hast du ein persönliches Lieblingssupplement?
Ja, Magnesium. Also das ist auf jeden Fall. Das ist das, wo ich wirklich auch merke, viele Sachen nehme ich und spüre keinen Effekt. Also ich spüre, dass es, ich bin nie krank, ne? Ich merke, dass ich super, super gut funktioniere, aber wirklich bei Magnesium spüre ich wirklich, wenn ich das nehme, dass ich deutlich besser funktioniere. So, das ist, das merke ich richtig. Vielleicht ist es irgendwann auch ein bisschen psychologisch, ne? Dass man abends das dann wirklich nimmt und denkt, oh, ich habe es gestern nicht genommen, jetzt kann ich nicht einschlafen. Aber bei mir ist es so, wenn ich im Bett liege und vergessen habe, mein Magnesium zu nehmen, dann kann ich nicht einschlafen. Also,
bei mir ist es tatsächlich so, ich reise sehr ungern mit weißem Pulver. Ja. Und deswegen reise ich meistens immer ohne Kreatin. Und ich merke das immer so gerade an so längeren Aufenthalten, dass ich mir denke, hättest du doch mal ein bisschen Kreatin mitgenommen. Also das ist so bei mir, das ist immer meine Zwangskreatinpause. Und ich merke das leider tatsächlich, dass es mir nicht gut tut.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.